Hi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Storytelling Mastery Podcast. Heute habe ich wieder einen richtig coolen Gast hier und ich freue mich mega auf dieses Gespräch, nämlich mit der Jessica Haas. Und bevor ich dir sage, was die Jessica macht und warum du dieses Interview auf gar keinen Fall verpassen willst, will ich ganz gerne mit einer kleinen Geschichte anfangen. Wie Jessica und ich uns kennengelernt haben, wir sind nämlich im selben Mentoring, also bei derselben Mentorin und kannten uns über Zoom, also kennen ist völlig übertrieben, wir haben uns über Zoom gesehen und waren dann vor ein paar Monaten, war ich auf einem Offline-Event, Speakers Excellence in Böblingen und du musst dir vorstellen, es war ein ziemlich großer Saal, paar hundert Leute, genau weiß ich es nicht und ich war ein bisschen spät dran und es gab gefühlt nur noch zwei Plätze für mich und für meinen Papa, der mit dabei war. Und ich laufe in diesen Saal rein und ich suche mir die letzten beiden Plätze aus. Und vor mir dreht sich jemand um und das ist die Jessica mit ihrer Schwester. Und ich weiß, wenn ich darüber erzähle, ich habe heute noch Gänsehaut, weil ich dachte, wie krass ist das? Wir sitzen in einem englischsprachigen, internationalen Mentoring. Die Wahrscheinlichkeit, dass da so viele Deutsche drin sind, ist sowieso schon gering. Dass die dann auch noch in demselben Land oder Bereich in Deutschland leben und dann noch an demselben Tag auf dasselbe Event in Böblingen, was ja jetzt wirklich keine Metropole ist, gehen, ist ja eigentlich gleich null. Und ich finde das so krass, weil mir das wieder gezeigt hat, es gibt einfach überhaupt gar keine Zufälle. Und genauso wenig ist es ein Zufall, dass die Jessica heute hier ist. Und genau darüber werden wir nämlich auch sprechen. Die Jessica begleitet nämlich ganz erfolgreiche Menschen, die im Außen alles haben, aber sich innerlich trotzdem, ja, leer fühlen. Was das genau bedeutet, darüber reden wir jetzt. Herzlich willkommen, Jessica. So schön, dass du da bist.
Hallihallo, vielen Dank. Das war richtig eine richtig schöne Einführung. Ich habe
Ja.
sofort wieder ein Schmunzeln im Gesicht, wenn ich auch dran denke, wie wir uns begegnet sind.
Ja,
Und
das ist auch so.
meine Zwillingsschwester hatte ich, glaube ich, zuerst erkannt und ich habe ein paar Sekunden länger gebraucht.
Ja, das kann sein. Das kann sein, das weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte am Anfang auch tatsächlich ein bisschen Mühe, euch auseinanderzuhalten. Jetzt, wo ich euch beide ein bisschen besser kenne, ist es super einfach, ja, weil ihr ja
Ja,
auch
genau.
unterschiedliche Charaktere seid. Aber am Anfang dachte ich so, die sehen komplett gleich aus. Also für jemanden, der euch noch nicht so gut kennt. Plus, ihr seid ja auch total eng miteinander. Und ihr habt auch noch beide, ich sage jetzt mal ähnliche Namen. Jessica und Jennifer ist jetzt nicht so unterschiedlich. Also da habe ich am Anfang ein bisschen gestruggelt. Mittlerweile krieg ich's ganz gut hin. Ich habe gerade schon gesagt, Jessica, du begleitest Menschen, die im Außen alles haben. Lass uns doch mal gerade da anfangen. Was heißt das? Wer hat im Außen alles? Oder wie sieht das aus?
Also Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben gefühlt alles im Außen erreicht, wie es auf dem Papier gut aussieht, ne? Wie es von der Gesellschaft gut ankommt. Sechsstelliges Gehalt, Auto, schönes Haus, Familie, also auch ne, so eine Reputation mit Zeugnissen und Ausbildung und Reisen und ganz viele tolle Erfahrungen. Also das, was man sich ja auch irgendwie selbst für einen immer wünscht und auch von der Gesellschaft so ein bisschen konditioniert wurde, was einfach ein gutes Ansehen bringt. Die haben auch eine hohe Verantwortung, sind Führungskräfte, Unternehmer, da sind auch Eltern mit dabei. Und das sieht auf dem Papier toll aus, ne? Im Sinne von, wenn man es erreicht hat, dann muss doch alles jetzt perfekt sein. Und trotzdem stehen die dann irgendwann vor so einer Wand, wo sie merken, der Erfolg fühlt sich nicht mehr so lebendig an, wie ich mir das erhofft habe. Oder sagen sich, ich muss doch jetzt glücklich sein, ich habe doch jetzt alles geschafft, nach dem Motto, was wollt ihr denn noch mehr von mir? Und trotzdem ist da so eine latente Anspannung, sich getrieben fühlen, ständig irgendwie das anderen recht machen wollen. Und da ist so eine leise Stimme, die dann wirklich anfängt zu flüstern, war es das jetzt? Ist es das, was ich wirklich noch möchte? Ja, und im besten Falle beginnen die Menschen dann, dieser Stimme zuzuhören. Also nicht gegen die Wand laufen, sondern wirklich vor dieser Wand stehen zu bleiben und innezuhalten. Weil diese Wand ist quasi so dieser Raum zwischen dem, was du bisher immer gedacht hast, ne, wie du auch mit Disziplin alles erreicht hast. Aber in diesem Raum, da wird es jetzt Zeit, dass der Mensch wirklich anfängt zu fühlen. Und
Glaubst du denn,
arbeiten.
dass das vor allem dann passiert, wenn wir so unsere Ziele oder den Erfolg nicht hinterfragen? Also so, du hast gerade gesagt, so auf dem Papier ist alles cool, ne? So wie fährst das dicke Auto, hast die schöne Villa, kannst dir die Business-Class-Flüge leisten und so weiter. Ist jetzt erstmal nie so schlecht, aber geht es dann eher so darum, dass die Leute das verfolgen, ohne sich zu hinterfragen, ob das das ist, was sie eigentlich möchten? Ich denke gerade an eine ehemalige Kundin von mir, das ist schon ein paar Jahre her, das hat mich total fasziniert. Das war wirklich auch so eine ganz bodenständige Frau und die hatte, ich glaube, einen Demeter-Bauernhof und Coaching-Business nebenher. Also denen ging es auch finanziell gut in der Schweiz. Die hat drei Kinder und hatte alles. Und dann ist ihr eben und hatte auch so dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht so richtig. Und dann hat sie mehr oder weniger von heute auf morgen, also ganz genau weiß ich es nicht, aber relativ schnell entschieden, ich will das alles nicht. Was ich eigentlich will, ist mit einer Frau zusammen sein. Also die hat ihr gesamtes Leben komplett umgekrempelt, weil sie dann gemerkt hat, nee, eigentlich liebe ich Frauen. So hier der Bauernhof und verheiratet und drei Kinder, will ich gar nicht. So wurde mir von außen irgendwie übergestülpt. Ich habe das selber vielleicht auch geglaubt und ich mache das jetzt anders. Und ich fand das extrem mutig, so, weil natürlich hat die ja auch Stress von außen bekommen. Deshalb die Frage an dich, ist das meistens so, dass die Leute etwas machen, was sie von außen irgendwie aufgedrängt kriegen?
Also ich denke, das spielt schon eine Rolle, wie sehr wir uns mit anderen vergleichen. Ne, was wir bei anderen sehen, wie wir aufwachsen. Das beginnt in der Schule, im Dorf, in dem wir groß werden, heute ganz groß mit Social Media. Also ich denke schon, dass es eine große Rolle spielt, dass wir uns mit anderen vergleichen und glauben, das dann auch so zu machen. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass es gar nicht darum geht, alles auf den Kopf zu stellen. Es reicht schon allein die Frage, dass das, was ich bisher erlebt habe, A, ist es das, was ich wirklich noch will, und B, viele lieben ja auch das, was sie tun. Die wollen ja weiterhin erfolgreich sein. Die wollen ja weiterhin Führungskraft sein, selbstständig sein. Die Frage ist aber immer, mit welchen Gedanken mache ich das? Mit welchen Emotionen mache ich das? Weil ich denke mir zum Beispiel bei mir, ich war klassisch, ich habe BWL studiert, internationales Management, ich war im Ausland, ich habe eine Ausbildung davor gemacht, spreche mehrere Sprachen und habe wirklich so ein Bilderbuchleben geführt. Ne? Ich bin super sportlich, sehe gut aus, achte auf meine Ernährung, war ja alles tipptopp. Habe Millionen Projekte geleitet in der Automobilindustrie, habe Führungskräfteentwicklungsseminare gegeben, alles super. Ich bin dann ausgestiegen und heute denke ich mir, ich denke, mir hätte dieser Job weiterhin Spaß gemacht, wenn ich ihn mit anderen Emotionen gemacht hätte. Mit einer anderen Denkweise dahinter. Verstehst du, was ich sage?
Ja, du hast gerade, das wollte ich gerade fragen und dann hast du es fast schon selber beantwortet, weil viele denken sich wahrscheinlich, na gut, aber das, was ich fühle, das kann ich ja nicht jetzt so beeinflussen, wenn ich morgens aufstehe und habe erstmal überhaupt keinen Bock auf diesen Job, kriege vielleicht auch noch Druck, ne? Häufig sind solche Jobs ja auch, weiß ich jetzt nicht, ob es bei dir auch so war, aber häufig ist das ja auch sehr an eine Hierarchie geknüpft und dann muss ich irgendwie auch eine gewisse Leistung bringen und es ist ein Dauerdruck da und dann geht wahrscheinlich auch die Freude verloren. Jetzt hast du aber gerade schon gesagt, so die andere Emotion, also andere Denkweise. Vielleicht willst du dazu mal was sagen, das finde ich nämlich ultra spannend. Also wie kann ich meine Emotionen, wenn ich mir vorstelle, ich stehe jeden Morgen auf und denke so, nee, also ganz ehrlich, habe ich jetzt überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich würde am liebsten noch zum 500. Mal auf Snooze drücken und einfach liegen bleiben und die Decke über den Kopf ziehen. Wie kann ich das ändern, ohne dass ich direkt meinen Job hinschmeiße?
Ich denke, das ist ein sehr guter Punkt, weil wenn wir eine Veränderung angehen wollen, dann heißt es nicht, dass wir im Außen erstmal alles irgendwie verändern müssen. Ganz im Gegenteil, das fängt in uns drinnen an. Und wenn wir morgens aufwachen und merken, der Körper ist erschöpft, dann ist doch die allererste Frage, was fühle ich gerade? Also ich würde als allererstes ein Verständnis darüber bekommen, was Emotionen überhaupt sind. wie zum Beispiel Energy in Motion, also Energie in Bewegung, die ja konstant 24/7 in mir, in meinem Unterbewusstsein, in meinem Körper unterwegs ist. Also wir fühlen immer. Und ich würde mir erstmal klar machen, was sind Emotionen? Wie kann ich sie interpretieren? Wo sind sie in meinem Körper lokalisiert? Und was brauche ich dann in dem Moment? Den
Ja, ich kann
eigenen
auch nur.
Emotionen zuführen. Also wirklich
Ja.
den eigenen Emotionen zuhören.
Ja. Ich glaube, dass viele auch gar nicht anhalten oder innehalten so im Alltag und sich wirklich mal fragen, so wie geht es mir eigentlich gerade? Weil wir so viele unterschiedliche Aufgaben haben. Ich sage das jetzt natürlich auch so aus Mama-Sicht. Du bist immer als Eltern, sag ich als Mutter, damit beschäftigt zu gucken, dass allen anderen gut geht. So, und merkst meistens erst, dass dir was fehlt, wenn irgendwas wehtut. So, ne? Da war ja aber vorher schon lange was im Argen, bevor du dann irgendwie Kopfweh kriegst oder Rückenschmerzen oder
Ja,
dir schlecht
ja.
ist oder ähnliches. Hast du da vielleicht schon direkt einen Tipp? Weil das hört sich ja erstmal in der Theorie hört sich das ja super an. So, okay, ich muss lernen, meine Emotionen wahrzunehmen und zu verstehen. Wie mache ich das im Alltag?
Ich würde mir schon gar nicht die Frage stellen, wie geht's mir, sondern wie fühle ich mich? Weil wie geht's dir? Das versteht unser Verstand so in der Regel nicht. Das ist eine ganz saloppe Frage. Ich würde eine Ebene tiefer gehen, morgens, sobald ich aufwache, mir selbst die Frage stellen, wie fühle ich mich gerade? Und dann wirklich mal durch den Körper scannen und wahrnehmen. Und viele fangen dann auch gleichzeitig an, ja, aber ich weiß gar nicht, wie fühlen geht. Ne? Und dann können wir auch erstmal so beginnen, dass wir sagen, okay, was empfinde ich gern? Was empfinde ich gerade? Wie liegt gerade die Bettdecke auf meinem Körper? Wie fühlt sich die Unterlage gerade an? Nehme ich irgendwie schon Geräusche wahr? Also erstmal so Empfindungen im Außen wahrnehmen und das dann wirklich immer sukzessiver kleiner machen und in dem Körper dann lokalisieren. Also sobald wir aufwachen, weil da sind wir einfach noch am meisten verbunden mit uns selbst, bevor irgendwelche äußeren Einflüsse kommen. Ja.
Finde ich total schön. Ich habe mir auch abgewöhnt, ich habe das früher immer gemacht, das Erste, was ich morgens mache, aufs Handy gucken. Das habe ich mir komplett abgewöhnt. Also ich habe teilweise schon das Handy als Wecker, aber ich habe immer den Flugmodus drin, sodass ich gar nicht erst auf die Idee komme, wenn da irgendwelche, also dass gar keine Nachrichten aufploppen können, weil sonst haben wir ja irgendwie diesen Drang, okay, jetzt muss ich aber gucken, wer da über WhatsApp geschrieben hat oder welche E-Mail oder so, sondern mir wirklich diese Zeit zu nehmen, erstmal ich so. Das war für mich ein totaler Gamechanger. Also gerade diese Achtsamkeit, die du beschrieben hast.
Ja, also wenn wir dann mal ein bisschen tiefer gehen, ich würde definitiv kein Handy im Schlafzimmer haben, weil
Ja,
unser Unterbewusstsein
ich weiß.
trotzdem auch wirklich, wenn wir das Handy sehen, dann assoziieren wir im Unterbewusstsein sofort Verantwortung. Sobald wir
Ja.
das Handy sehen und wir nehmen einfach schon so viel auf, deswegen mein Tipp, Handy, also Schlafzimmer ist komplett handyfreie Zone.
Hast du dann so einen richtig so einen Oldschool-Wecker? Oder wie weckst du dich? Oder weckst du dich gar nicht?
Nicht mehr. Ich habe ja gar keinen Wecker mehr. Nee. Ich
Ja,
wach
das ist ja
seit
geil.
mehreren Jahren ohne Wecker auf. Ja.
Also das ist für mich auch so die Traumvorstellung, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich die Verantwortung habe, dass die Kinder morgens aufstehen, weiß ich jetzt nicht, ob ich mir da hundertprozentig vertrauen würde, aber ich
Ja.
könnte mir durchaus vorstellen, mir einfach so einen analogen, ich hatte früher so einen Schaukelpferdwecker, also irgendwie sowas, ja, irgendwie sowas, einfach das nicht mit digitalem Endgerät zu
Ja,
tun hat.
also
Ja.
es ist ein super Beispiel, weil damit beginnt ja schon das Fühlen. Ne? Alles, was wir sehen, verbinden wir mit Emotionen. Ne? Und das ist eine Konditionierung. Zum Beispiel Handy wird sofort mit Verantwortung und Erreichbarkeit verbunden, egal ob es im Flugmodus ist oder nicht. Und das löst sofort im Unterbewusstsein, in unserem Körper eine Reaktion aus, die einfach biologisch so extrem schnell ist, dass erst danach das Denken stattfinden kann. Und da dürfen wir wirklich sehr feinfühlig sein.
Ja, okay. Mache ich. Versprochen. Also, ich habe mir das schon ein paar Mal vorgenommen und dachte so, ja, dann. Also, lustigerweise, ich würde sagen, so 9 von 10 Mal wache ich auch 2 Minuten vorm Wecker auf. Ne? Also wir haben ja auch so eine biologische Uhr und da ist irgendwie gerade, weil ich weiß, okay, ich muss aufstehen, sonst gehen die Kinder nicht in die Schule und so. Also das funktioniert. Aber ja, ich habe das schon ein paar Mal gedacht. Auch abends finde ich, da habe ich es mir auch schon abgewöhnt. Ganz schlimm. Ich habe gestern Abend noch ausnahmsweise das Handy in der Hand gehabt im Bett, weil ich mir noch ein neues Journal kaufen wollte. Seit wir da in unserem gemeinsamen Mentoring sind, gehe ich durch Notizbücher durch, wie ich brauche jeden Monat ein neues Notizbuch. Ich weiß gar nicht, wo ich die Dinger alle dann unterbringen soll. Ich möchte natürlich alle behalten. Und habe also mir nur ein wunderschönes Notizbuch ausgesucht und bestellt. Also ich habe nichts anderes, ne? Kein Instagram, Facebook oder sonst was. Und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, ich bin gestresster eingeschlafen, als ich das normalerweise tue, weil ich normalerweise nur lese, irgendwas Schönes lese oder vielleicht eine Meditation höre oder so.
Ja,
Ja.
also der Schlüssel ist wirklich in die Stille gehen. Das mache ich auch mit den Führungskräften, mit denen ich zusammenarbeite. Die Stille ist der Schlüssel zu ganz, ganz vielen, zu den Emotionen, zur Klarheit. Damit können wir besser Entscheidungen treffen. Da finden wir all unsere Antworten, nach denen wir suchen. Wir werden klarer, präsenter, ruhiger. Und also das lege ich auch jedem ans Herz, so oft wie möglich in die Stille zu gehen.
Ja, und mit Stille meinst du, also, oder erklär das mal so ein bisschen. Was meinst du mit Stille? Also, wie oft, wie lange darf ich dafür eine geführte Meditation hören? Wobei, das ist ja dann nicht mehr wirklich still. Also, wie ist Stille für dich?
Also ganz salopp gesagt, ist es hinsetzen, Klappe halten, zuhören und nicht bewegen.
Ja.
Weil dann kommt mal, also du darfst dir das bildlich so vorstellen, das ist ja in uns, wenn wir im Autopiloten sind oder ständig in diesem Überlebensmodus, dann ist in uns immer so ein aufgewühlter Ozean und wir sehen einfach vor lauter aufgewirbeltem Sand den Grund nicht mehr. Wir haben überhaupt keine Klarheit mehr. Und erst wenn wir still sitzen und uns nicht bewegen, dann hat mal der Sand die Möglichkeit, die ganzen Stresshormone, alles, was ständig in Bewegung ist in unserem Körper, hat mal die Möglichkeit, wirklich zur Ruhe zu kommen und zu sinken.
Ja.
Und dann, sobald wir den Impuls spüren, oh, mein rechter Nasenflügel juckt oder mein kleiner Zeh schläft ein, in dem Moment, wo wir den Impuls spüren, uns bewegen zu wollen, bleiben wir erst recht still. Weil dann überkommen wir sozusagen so einem Suchtgefühl. Wir können ein Gefühl nicht aushalten, eine Emotion, die hochkommt, können wir nicht aushalten. Und in dem Moment, wo wir uns bewegen, wollen wir dann damit ein anderes Gefühl erreichen. Und das, jetzt mal ganz brutal gesprochen, ist wie ein Suchtverhalten. Da sind wir wie Junkies. Wir wollen von einem Gefühl weg, um nur ein anderes Gefühl erreichen zu können, weil wir das andere nicht aushalten können. Und so ist es auch mit Erfolgen. Deswegen haben die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die fühlen ja dann diese Erfolge nicht mehr, weil es schon mittlerweile taub geworden ist.
Ja, ist auch ein super schönes Bild auch mit dem Sand. Ich habe das tatsächlich vor kurzem auch irgendwo so ähnlich gelesen, ne? So dass man das gar nicht sehen kann, wenn du das ständig wieder aufwühlst.
Ja.
Ja, finde ich super spannend, weil ich kenne das auch von mir, als ich angefangen habe, schon einige Jahre her, auch so zu meditieren. Boah, war das schwer. Also ich wäre lieber 20 Kilometer durch den Wald gerannt, als auch nur 10 Minuten still zu sitzen. Und ich konnte das anfangs gar nicht. Also gar nicht, gar nicht. Ich habe das noch nicht mal 2 Minuten geschafft. Mittlerweile tut es mir richtig, also gut tun tut das ja von Anfang an, aber mittlerweile freue ich mich richtig drauf. Weil ich glaube, es ist tatsächlich eine Trainingssache, wie Laufen oder Schwimmen oder Kraftsport oder so auch.
Ja, die Frage, die ich dabei so spannend finde, ist, wem oder was wollen wir da nicht zuhören? Wem oder was, vor was rennen wir weg? Weil viele sagen auch, ja, wenn ich zum Beispiel schwimmen gehe oder Radfahren gehe oder joggen gehe, dann ist das für mich abschalten. Aber wenn wir mal so die verschiedenen Gehirnwellen verstehen, dann kommt der Körper da nicht zur Ruhe. Das kann zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Aber zu Beginn, wenn du wirklich der inneren Stimme mal zuhören willst und auch keine Angst mehr vor dir selber haben möchtest, dann ist es notwendig, dass du still sitzen bleibst.
Ja.
Weil das ist ein Training tatsächlich, ne? Das können wir wirklich üben. Und wenn wir das mal ein bisschen mastern, dann können wir dieses Empfinden, dieses Gefühl auch mit ins Joggen nehmen oder ins Abspülen oder beim Liebe machen, sage ich jetzt mal. Und dann sprechen wir zum Beispiel von Embodiment. Weil in dem Moment denken wir nichts und sind im besten Fall im Flow. Stille sein bedeutet nicht denken oder das, was wir denken, durch uns durchfließen lassen und im Flow bleiben. Da sind dann keine inneren Widerstände mehr in uns. Weil das ist ja das, was uns immer so müde machen lässt, also wie sagt man, müde machen lässt oder macht, wenn wir ständig einen inneren Widerstand empfinden. Wir kämpfen innerlich immer gegen Gedanken, gegen Emotionen.
Ja, kann ich absolut nachempfinden. Ich glaube, also ich hatte mich das eben auch gefragt, ne, so wieso fällt es mir so leicht, auch einfach jeden Tag zu trainieren und ruhig sitzen geht halt irgendwie gar nicht. Wie gesagt, mittlerweile geht es immer und immer besser. Und ich glaube, also zumindest bei mir, und ich denke, das trifft ganz, ganz viele Leute, ist es definitiv auch so eine Konditionierung gewesen, wo ich lange gebraucht habe, um dahinter zu kommen. So dieses, okay, wenn ich nichts tue, dann, also wenn ich nichts tue, leiste ich ja nichts in diesem Moment. So, ne? So dieses Gefühl, ich leiste nichts und das kann ich mir gar nicht erlauben. So, ich muss immer was machen. Ich muss in irgendeiner Form eine Leistung bringen. Selbst, also gerade, ne, wenn ich 10 Kilometer laufen gehe, ist das ja auch keine Leistung, die irgendjemand anderem was bringt. Aber ich bin zumindestens aktiv. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch eine Konditionierung. Ich sage das ganz liebevoll, weil ich habe ganz tolle Eltern. Aber ich glaube, ich habe das schon auch von meiner Oma und von meiner Mama mitgenommen. Da durfte man sich erst hinsetzen, wenn alles gemacht war. So,
Ja.
ne? Auch Haushalt und so. Und ich weiß, ich habe jahrelang ein Problem damit gehabt, mich mittags einfach mal auf die Couch zu setzen. Das ging gar nicht. Musste sofort wieder aufspringen, weil ich dachte, oh, ich habe die Wäsche noch nicht gemacht. Oder
Ja.
keine Ahnung, ich muss noch einen Text schreiben oder so. Also ich habe es nicht. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, unbewusst. Das war mir natürlich so nicht klar, bis ich dann gemerkt habe, so warte, das ist überhaupt gar nicht meins. Und das ist
Ja.
sehr viel besser geworden, seit ich meinen Mann kenne, weil der sehr gerne, meistens jeden Nachmittag, so einen kurzen Mittagsschlaf macht. So, und ich
Ja,
dachte, am Anfang hat mich
wunderbar.
das voll genervt. Ich dachte immer so, kann sich doch jetzt dieses 2 Uhr, du kannst dich doch jetzt nicht auf die Couch legen und pennen. So, steh auf, mach was.
Ja, also
Und
das sage ich
ja, das
auch
tut
meinen
voll gut.
Kunden. Ne, das sage ich auch meinen Kunden. Machen Mittagsschlaf. Geh so oft schlafen wie möglich, weil das ist so ein kleiner Reset-Button, den wir dabei drücken. Wir verbinden uns da wieder mehr mit uns, mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen, mit unserer Intuition vor allem. Das ist ja eh der Schlüssel. Und also ich mache mein Business nur noch so. Ne? Je mehr ich in der Stille bin und je mehr ich Mittagsschlaf mache, desto kreativer bin ich, desto mehr im Vertrauen bin ich. Das ist natürlich erstmal eine komplett andere Denke, wo der Mensch dann erstmal lächelt, wenn ich sage, hey, mach jetzt mal einen Mittagsschlaf. Ne? Da lächelt er im ersten Moment und in der nächsten Sekunde sagt, da habe ich keine Zeit dafür. Und im Unterbewusstsein geht dann der Glaubenssatz los, habe ich gar nicht verdient, muss ich mir erst verdienen.
Genau,
Und das ist
das
genau
war für
das,
mich so
was
der
wir
Schlüssel.
verändern wollen.
Ja, definitiv. Also dieses, ich muss mir das erst verdienen. Ich darf das gar
Ja.
nicht so. Das war bei mir ganz extrem. Ich glaube auch nicht, dass es schon komplett weg ist, aber ich bin mir zumindest bewusst, okay, das ist gerade wieder Bullshit-Bingo. Ich mache das jetzt und genieße das dann auch. Ich glaube tatsächlich, weil du gerade auch so angesprochen hast, so Embodiment, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Weil das ist, finde ich, gerade so in dieser, ich nenne es jetzt mal, spirituellen Szene, in der Coaching-Szene, redet immer jeder von Embodiment. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand das anfangs durch diese Coaching-Bubble, hat mich dieser Begriff total genervt, weil ich immer das Gefühl hatte, alle reden darüber, keiner weiß so richtig, was das ist. Und die Frauen, die darüber geredet haben, ich rede jetzt eben, wie gesagt, von dieser Coaching-Bubble, das waren dann so Frauen, die stehen dann irgendwelchen Tüllekleidern und mit der 10.000-Euro-Handtasche bei irgendeinem Fotoshooting. Und ich dachte immer so, nee, also bin ich nicht, fühlt sich für mich fake an. Also ich habe eine eher negative Bewertung auf dem Wort Embodiment. Aber ich glaube, das ist auch nicht richtig. So, deshalb sag mal, was ist das für dich?
Also für mich bedeutet das in erster Linie, Embodiment heißt ja auf Deutsch verkörpern, etwas verkörpern, unabhängig davon, was wir verkörpern wollen. Und in der tieferen Ebene, auf einer tieferen Ebene bedeutet es für mich, dass wir unsere Emotionen kontrollieren, also nicht nur kontrollieren können, sondern wir erkennen sie und wir verstehen sie und wir können damit umgehen, egal was wir machen. Ja,
Ja.
also das kommt vor dem Denken. Und viele High-Performer, die verfügen ja über ein starkes Mindset, ne? Das ist Embodiment ist mehr als Mindset. Aber die Herausforderung ist ja, wie gehen wir bei dem, was wir tun, wenn wir Liebe machen, wenn wir abspülen, wenn wir delegieren, wenn wir Rennrad fahren, was fühlen wir dabei? Können wir das erkennen? Können wir es verstehen? Können wir es annehmen? Ne? Und dann ist eigentlich egal, was wir machen. Hauptsache, wir sind uns immer bewusst, was wir hier machen.
Ja. Also mir hat tatsächlich auch viel geholfen, wenn du so sagst, das ist eigentlich egal, was wir machen. Es geht immer darum, dass wir es bewusst machen und dass wir es mit einem, ja, mit einem anderen Gefühl oder mit einer anderen Emotion machen. Und ich muss da immer dran denken, dass ich das so in so Kleinigkeiten, bevor ich dieses Wort überhaupt kannte, ne, Embodiment oder Verkörperung oder so, gab es für mich häufig so Aufgaben, die konnte ich überhaupt nicht erleiden. Also, es gibt es heute noch, aber unter anderem war eine Wäsche aufhängen. Ich musste das als Kind immer machen und ich habe immer gehofft, dass es bitte keine Wäsche ist mit gefühlten 3000 Socken. Das hat mich einfach wahnsinnig gemacht als Kind. Und meine Mutter war da auch immer sehr pingelig. Also, das musstest du schon ordentlich aufhängen. Du konntest das nicht einfach irgendwo drüber schütten. Und das hat sich so durchgezogen. So, und jetzt habe ich aber selber ja auch zwei Kinder und ich habe einen Mann, ich mache selber viel Sport. Das heißt, ich habe immer Wäsche. So, das ist für mich so meine persönliche, moderne, unendliche Geschichte. Und ich dachte irgendwann so, ja, es kann nicht sein, dass jedes Mal, wenn ich Wäsche aufhänge, dass ich dann miese Laune habe. Und was mir total geholfen hat, ist Dankbarkeit. So dafür, also dieses wirklich Wahrnehmen, so ich bin für jeden einzelnen Socken dankbar, den ich aufhänge, weil so viele Menschen haben gar nichts zum Anziehen oder laufen barfuß oder so. Und das hat für mich unheimlich viel geschiftet, wie ich mich selber gesehen habe und was mir Freude gemacht hat. Und ich konnte plötzlich, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, yay, ich will da Wäsche aufhängen, aber es macht mir überhaupt nichts mehr aus. Und da hat sich ja an der Tätigkeit nichts geändert, sondern nur an meiner Wahrnehmung oder meiner Einstellung.
Also ich denke es mir da ein bisschen pragmatischer, dass wir jetzt nicht irgendwie Embodiment praktizieren müssen, wenn wir Socken aufhängen. Ich darf mir manchmal auch einfach die Frage stellen, hey, wie geht's leicht? Also warum nicht einfach eine Dame engagieren, die Lust hat, deine Wäsche zu waschen?
Ja, ich habe einen Trockner gekauft, deshalb ich mache das nicht mehr mit allem, aber ich mache es immer noch. Also zumindest im Sommer, weil dann mein Öko-Herz sagt, nee, kannst nicht jetzt dreimal am Tag den Trockner anschalten.
Ja, aber es ist total spannend, dass du gerade das Wort Dankbarkeit aufbringst, weil für mich ist Dankbarkeit die höchste Form der Akzeptanz. Und Dankbarkeit ist eines für mich der kräftigsten Tools, um mich aus einer Emotion, die ich gerade nicht möchte, mich rauszuholen. Weil wenn ich dankbar bin, komme ich auch in eine Form von Visualisierung. Und wenn ich Dankbarkeit empfinde, zum Beispiel auch, dass ich gerade wütend bin oder dass ich traurig bin, dann empfinde ich es gleichzeitig noch, aber es zieht mich nicht in eine Abwärtsspirale runter.
Ja.
Ne? Und
Ja.
es ist tatsächlich auch immer eine Frage, wie reagieren wir drauf, wenn eine Sache passiert und können wir da auch wirklich in allem und jedem irgendwie Dankbarkeit empfinden. Und ich möchte da nur mal ein Beispiel geben. Wenn jemand jetzt zum Beispiel eine Verabredung hat und die Verabredung wird gecancelt, dann haben wir ja unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ne? Also entweder es heißt, der abgesagt hat, dem ist es nicht wichtig genug, dann bin ich irgendwie traurig, also empfinde ich Traurigkeit. Wenn ich kann aber auch zum Beispiel denken, hey cool, dann habe ich jetzt extra Zeit gewonnen, dann mache ich was anderes, dann bin ich mit Zuversicht verbunden. Also je nachdem, was wir aus dieser einen Situation machen, wir können in beiden, wenn wir jetzt Traurigkeit empfinden oder Zuversicht empfinden, können wir in beiden Dankbarkeit fühlen.
Ja, absolut. Das ist ja auch so ein bisschen dieses, ne, so ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich kann mich da tatsächlich entscheiden. Und das ist, glaube ich, etwas, das ganz vielen nicht bewusst ist. Ich meine, den Spruch hat jeder schon mal gehört, aber ich kann entscheiden, welche Gedanken ich habe und darüber meine Emotionen ja auch steuern. Und wenn ich ganz, wie du gerade sagst, ganz bewusst entscheide, okay, hat abgesagt, ich bin vielleicht erstmal enttäuscht oder traurig, aber ich kann ja auch ganz bewusst denken, oh, wie cool, dann gehe ich jetzt, weiß ich nicht, in die Sauna oder so. Ja, und ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende, was für mich auch immer noch heute auch noch eine Herausforderung ist, dass ich, und ich glaube, das haben viele Frauen, ich will jetzt nicht den Männern unterstellen, dass sie das nicht haben, aber meine Erfahrung ist, dass das vor allem Frauen haben, wirklich unheimlich feinfühlig dafür zu sein, wie es anderen geht. So, ich merke ganz häufig, oh, irgendwie fühlt sich gerade nicht so gut an und merke dann so, das ist gar nicht meins. Ne? Also so gerade Leute, die mir nahestehen, mein Mann, meine Kinder, natürlich auch meine Eltern oder eine enge Freundin, dass sich die Emotionen sehr, sehr schnell, wenn ich nicht aufpasse, auf mich abfärben. Das ist für mich immer noch so eine Herausforderung zu sagen, okay, das ist einfach nicht meins und ich muss nicht frustriert und traurig und wütend und negativ drauf sein, nur weil der anderes ist. Und mein Mann darf auch wütend sein oder mies gelaunt, ohne dass ich das sein muss. Vielleicht hast du dazu noch irgendwie deine Ansicht. Wie ist das? Wie kann ich mich da, sag jetzt mal, liebevoll abschirmen von dem, was die Leute so um mich drumherum machen?
Also das hat sehr viel mit emotionaler Intelligenz zu tun, dass wir wieder lernen dürfen, uns emotional abzugrenzen. Und meines Wissens, aus meiner Erfahrung heraus, hat es immer was zu tun, wie ernst nehme ich mich? An welcher Stelle stelle ich mich? Und wir haben halt gelernt, dass wir uns selbst nicht an erster Stelle stellen dürfen, sondern zuerst Ehefrau sein, zuerst Mutter sein, zuerst Tochter, Freundin oder sonst irgendwas sein, bevor wir selbst drankommen. Und ich bringe meinen Kunden heute bei, du stellst dich in jedem Moment an erster Stelle. In jedem Moment. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit reiner Selbstfürsorge. Und wenn du deinen eigenen Wert wirklich so fühlst, ich meine, ich sage ja immer, guck mal, du bist in dir und in deinem Körper 24/7. Du gehst mit dir in Urlaub, du gehst mit dir duschen, du isst, du ernährst dich. Also da kann doch nur du selbst der wichtigste Mensch sein. Und das erstmal wieder zu fühlen und zu verkörpern ohne schlechtes Gewissen, gibt dir eher die Kraft zu sagen, okay, das ist deins und es ist nicht meins. Ich bleibe bei mir. Und das hat ja was auch mit emotionaler Reife zu tun, nicht mehr ständig auf irgendwas zu reagieren und damit dann auch weniger Drama zu erzeugen. Weil das finde ich auch ganz spannend, weil wenn wir mal erkennen, dass alles in Ordnung ist, weil alles ist immer in Ordnung, dann sucht irgendwie das Ego doch noch ein bisschen Drama. Also können wir doch mal auf die Emotionen anderer aufspringen oder uns die Gedanken anderer in unseren hübschen Kopf reinholen. Nein, wir wollen in ein dramafreies, emotional ausbalanciertes Leben leben. Dafür darfst du wirklich deinen eigenen Wert spüren, dich an eigener, also an erster Stelle stellen und deinen eigenen Topf mit Liebe immer auffüllen. Dann sind wir eh mehr im Geben.
Ich kann mich an, also ich habe gerade so gelacht, das ist ja ein total wichtiges und auch eher ernstes Thema, aber ich habe gerade so gelacht, weil ich dachte so, ja, ich könnte jetzt einfach mal sagen, ich gehe jetzt mit mir duschen und zwar nur mit mir. Bei mir ist es meistens so, wenn jemand zu Hause ist, dann kommen die mindestens viermal rein. So, und das letzte Mal habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ich will einfach mal in 10 Minuten oder 10 Minuten lang nur me, myself and I, ne? Nur ich
Ja,
mit mir
ganz
duschen.
wichtig. Ja, und vor allem, hey, wenn wir mutig sind, uns mit unseren Emotionen und Gefühlen zu beschäftigen, hey, dann wachsen wir so über uns hinaus es ist einfach schön. Viele denken nämlich immer, oh, Persönlichkeitsentwicklung oder Emotionen fühlen oder so ist immer anstrengend. Nein, ganz im Gegenteil. Weil wenn wir uns mit unseren Emotionen beschäftigen, da gehört die Angst und die Wut und die Traurigkeit, die gehört genauso dazu, damit wir Zuversicht, Dankbarkeit, Freude, Liebe, damit wir das alles wieder mehr empfinden können. Und das Ziel ist nicht, dass wir Angst und Wut und solche Sachen gar nicht mehr empfinden, ganz im Gegenteil, weil das sind ja auch Wegweiser, die uns zu unserem Nordstern führen. Ne? Die helfen uns, damit wir diese anderen Emotionen, in Anführungsstrichen die positiven Emotionen, wieder empfinden können. Und wir können alles nicht 24/7 empfinden. Das hält unser Körper gar nicht aus. Deswegen haben wir immer Wellen. Auch ich empfinde noch Traurigkeit und Wut. Und dann frage ich mich immer, okay, was will es mir jetzt sagen und wie kann ich es jetzt für mich nutzen?
Ja, man sagt ja auch im Emotionscoaching so schön, dass es keine negativen Emotionen gibt. Es gibt nur unangenehme Emotionen und die zeigen dir immer, dass irgendein Bedürfnis gerade nicht befriedigt ist, ne? Also
Ja.
wenn ich Angst habe oder wenn ich traurig bin. Du hast gerade den Nordstern erwähnt. Hier muss ich an ein Buch denken, das ich nie gelesen habe, aber den Titel so lustig fand. Nämlich heißt der Titel "Ich weiß nicht, was ich wollen soll". Ich finde den Titel so lustig. Weil ich glaube tatsächlich, wenn du Leute fragst, und das muss jetzt gar nicht irgendwie in einem Coaching-Kontext sein, das kann ja auch in einem Freundeskreis oder so sein, was möchtest du, ne? Was willst du dann sagen? Auch hier häufig Frauen, mag auch Männer geben, ja, ich will, dass es meinen Kindern gut geht und mein Mann einen guten Job hat oder was auch immer. Die reden entweder davon, was sie für andere wollen, oder sie sagen, was sie nicht mehr wollen. So, auch hier habe ich auch im engen Kreis Leute, die sagen, ach, das will ich auf gar keinen Fall mehr. So kann es nicht weitergehen. Aber wenn du sie fragst, was sie wollen, wissen sie es nicht. Ist das das, was du unter Nordstern verstehst? Wirklich genau zu wissen, wo ich hin will?
Also ich denke, der Nordstern, der gibt uns immer eine Richtung. Viele denken immer, ich muss in jedem Moment wissen, was ich will. Das setzt auch wieder irgendwie Druck aus. Nur denke ich, dass unsere Emotionen, wenn wir denen vertrauen, wenn wir denen zuhören, dass sie uns eine Richtung geben. Weil wir wissen ja gar nicht, wo der Nordstern ist oder wo er uns hinführt. Wir wissen nur, dass wenn wir in diese Richtung laufen, weil wir eben unseren Emotionen vertrauen, dass sie uns immer auf den richtigen Weg, wie sagt man, lassen, beibehalten, ne? Es ist schon wichtig zu wissen, was will ich? Und will ich das? Ne? Es ist schon gut, dass wir da regelmäßig Klarheit haben, aber es gibt auch mal Momente, wo wir nicht diese Klarheit haben. Aber wenn wir dann in solchen Momenten weiterhin im Vertrauen bleiben und einer Richtung folgen, dann sind wir weiterhin auf unserem Nordstern, also in Richtung Nordstern. Verstehst du, was ich sage?
Ja, verstehe ich absolut. Ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, sehr wichtig ist, weil wir ja auch anerzogen bekommen haben, uns immer auf unseren Verstand zu verlassen. So, ne? Denk mal drüber nach. Oder das ist ja auch schon das, was wir Kindern sagen. So, jetzt denkst du da noch mal drüber nach. So, niemand
Ja.
sagt jetzt, fühl da mal drüber nach.
Ja,
Ja, also
das machen
leider.
wir ab sofort heute. Fühl mal drüber nach, weil
Ja.
Feeling is Understanding.
Ja.
Und ich sage das auch so in meinem E-Book. Ich sage nicht the real deal, it's the feel deal.
Ja.
Also da kann man ja auch schön mit Wörtern umgehen. Also fühlen ist für mich einfach der Schlüssel zu innerem Erfolg.
Ja.
Egal, was im Außen passiert.
Ja. Wenn du jetzt so einen Kunden oder eine Kundin da hast, die sagt, okay, irgendwie hab alles, so finanziell ist es alles abgesichert, ich habe alles im Außen, aber fühlt sich nicht gut an. Du hast gesagt, du sagst ihnen, sie sollen einen Mittagsschlaf machen, sie sollen in die Stille gehen. Aber was sind vielleicht so drei Tipps, die du, wenn du so eine, ich sag jetzt mal, so eine Quick-Session machen müsstest und ich sage dir, okay, ich habe nur 10 Minuten, du musst mir in 10 Minuten, würdest du mir wahrscheinlich sagen, okay, nimm dir mehr Zeit, aber für so schnelle Tipps, drei Stück, was kann jeder von uns, der das Gefühl hat, oh, ich fühle mich irgendwie leer, ich fühle mich nicht so erfüllt, was kann ich tun, um wieder Richtung Nordstern zu blicken? Sag nochmal, das war krass.
Spaß haben.
Spaß
Hab
haben, ja.
was. Mach einfach das, was dir Freude bereitet. Wirklich, egal was andere denken oder ob das jetzt gerade Sinn macht. Wenn es einfach irgendwie, wenn du jetzt Lust hast, ein Eis essen zu gehen, dann geh zur nächsten Eisdiele, egal zu welcher Uhrzeit oder wie das Wetter ist, spielt keine Rolle. Wenn du schwimmen gehen möchtest, geh schwimmen. Wenn du, mir fallen jetzt keine Beispiele ein, aber es hat doch jeder immer so ein Gefühl, boah, ey, das wird mir jetzt gerade Spaß machen. Ne, also, weil ich werde auch oft gefragt, Jessie, was glaubst du, was dein Purpose ist, warum du hier bist? Und das allererste ist nicht, ich bin hier, um andere Menschen zu helfen oder zu coachen oder so. Nein, ich bin hier, um Spaß zu haben. Der liebe Gott hat mich kreiert und mich auf die Welt gesendet, um mich zu erleben, um Freude zu erleben. Ne, das ist das allererste, was ich immer sage. Sag, schreib dir auf, was gibt dir Energie? Welche Menschen, dann kontaktiere die Menschen, welche Filme, welches Essen, welche Umgebung, welche Gerüche, wirklich beschäftige dich mit dem, was gibt dir Freude, egal was andere sagen. Der zweite Tipp ist Schreiben. Schreiben, schreiben, schreiben. Das ist für mich der Schlüssel gewesen, als ich im Kloster war. Da habe ich meine eigene Autobiografie geschrieben. Nicht, um sie zu publizieren, sondern wirklich, um ein Bewusstsein über mich und meine Gedanken zu bekommen. Also mach einfach mal so ein Brain Dump, ne? Also so ein Auskotzen. Du musst dafür nicht gut schreiben können. Lass alles raus. Einfach wild rumschreiben. Und dann wirst du merken, geht es dir schon mal besser, es geht, ist es ruhiger, weil es ist nachwissenschaftlich bewiesen, Schreiben reguliert das Nervensystem und du kannst damit schon so ein bisschen auch selbstständig deine eigenen Gedanken sortieren. Und der dritte Tipp ist, ja, geh in die Stille. Ja, lern es auszuhalten, lern dich selbst auszuhalten, weil es ist, wenn du die Augen schließt, dann beginnst du zu sehen. Und in dir ist das größte Paradies und wir alle wollen doch in the paradise sein. Und das ist in dir. Da sind so viele Schätze. Und ich sage zu meinen Kunden immer, so, let's go treasure hunting. Na, wir sind dann auf Schatzsuche.
Ja, ich glaube auch, also super, vielen Dank für die drei Tipps. Für alle, die zuhören, Jessica hat übrigens gesagt, schreiben mit der Hand, wie ja einer kommt auf die Idee zu tippen. Ja, ganz wichtig. Das mit dem Spaß haben würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil ich glaube, das ist auch was, warum viele Leute so müde sind. Wir sind nicht müde, weil wir zu viel machen, sondern weil wir die Sachen machen, die uns einfach nicht erfüllen. Und davon zu viele. Also zu wenig Sachen, die uns Spaß machen und zu viele Sachen, von denen wir denken, dass wir sie halt so machen müssen. Warum auch immer, um die Rechnung zu zahlen oder weil der Partner das so erwartet oder keine Ahnung was. Ich finde total, also alle drei würde ich genauso unterschreiben. Was für mich auch noch total wichtig war, gerade so in den letzten Jahren und was ich auch wieder neu entdeckt habe, ist neue Dinge auszuprobieren. Weil ich weiß zum Beispiel, dass mir Laufen Spaß macht. Ich weiß, dass mir Schreiben Spaß macht. Ich weiß, dass mir Tanzen Spaß macht. So, ne? Das weiß ich alles. Aber es gibt halt noch so unfassbar viele Dinge, die ich noch nie gemacht habe. So, und da mag ich einfach auch als Kind großer Fan auch von Pippi Langstrumpf gewesen, so dieses, das habe ich noch nie gemacht, also bin ich mir ganz sicher, dass es super wird, so die neue Sachen auszuprobieren. Und das kann sein, dass man manchmal erstmal auch nur in die Idee verliebt. Ja, das hatte ich auch schon, dachte, oh, das wird super. Und dann habe ich das ausprobiert und dachte, nee, das ist überhaupt nicht super, macht gar keinen Spaß. Aber dann weiß ich es so und dann habe ich was Neues und habe meinen eigenen Horizont erweitert. Finde ich auch ganz wichtig.
Ja, ich finde es ein interessanter Gedanke, weil wir sind ja sehr ambitionierte Menschen, ne? Gerade Führungskräfte, Unternehmer, High-Performer, da ist auch eine sehr hohe Disziplin dahinter. Und bei sowas, wenn wir eine Sache neu ausprobieren, dürfen wir uns immer ganz ehrlich die Frage stellen, probiere ich das aus, weil ich was Neues erreichen möchte, oder probiere ich das aus, weil ich mich dabei einfach erleben möchte? Und etwas, das uns Freude gibt, weil wir neugierig sind, das machen wir nicht, um was zu erreichen, sondern weil wir genau in dem Moment nichts mehr erreichen müssen, sondern das einfach erleben dürfen. Und das ist ein Unterschied. Und wenn wir in dem Moment uns nicht unter Druck setzen, auch wenn wir was Neues ausprobieren, sondern uns einfach erlauben, Schüler in der Sache zu sein oder einfach mit dieser kindlichen Neugier bei der Sache zu bleiben, dann können wir eher diese Freude, diese Lebendigkeit und diese Leichtigkeit empfinden, weil da nicht wieder dieser selbstgemachte Druck ist.
Aber ich habe
Na,
das gerade bei neuen Sachen. Also wenn ich Sachen mache, die ich schon länger mache, schreiben, laufen, dann habe ich ja auch einen gewissen Standard, weil ich weiß, ich mache das schon lange, ich habe ein gewisses Level erreicht, dann erwarte ich von mir eine gewisse Qualität. Was total bescheuert ist, ich bin keine wahnsinnig gute Schwimmerin, ich musste das im Studium machen, aber dachte, es ist halt schon gut, auch das mal zu wechseln, nicht immer nur zu laufen. Und dann war ich mit den Kindern im Schwimmbad und bin dann geschwommen. Und dann muss ich mir selber sagen, Carla, es ist scheißegal, ob du für
ja.
diese 2 Kilometer 28 Minuten oder 35 brauchst, weil du
Ja.
bist nicht bei Olympia, es steht niemand nebendran mit der Stechuhr. Du darfst sogar zwischen den einzelnen Bahnen kraulen, auch mal 5 Sekunden am Beckenrand hängen. So, das ist einfach nur für mich so, werde sehr schnell fast schon krankhaft ehrgeizig und
Ja.
ich habe diesen Grit, ich weiß gar nicht, wie man das, diesen Biss, sagt man, glaube ich, auf Deutsch, an mir selber sehr zu schätzen gelernt, weil er mich häufig auch dahin gebracht hat, wo ich gerne hin möchte. Aber es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Ich kann mir das Leben auch selber total schwer machen. Also für mich ist immer super, wenn ich etwas mache, was ich noch nie gemacht habe, weil ich dann automatisch denke, well, das habe ich ja noch nie gemacht. Da erwartet ja auch keiner von mir, inklusive mir selbst, dass ich darin gut bin. So. Das
Ja.
kann auch total daneben gehen und es ist fein. Ja, deshalb ist das,
Das
was du
ist.
gesagt hast, ne, finde ich total wichtig. Mache ich das, um irgendwas zu erreichen oder mache ich das einfach nur, weil ich Lust drauf habe?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich arbeite auch mit Menschen zusammen, die sich selbstständig machen. Und da ist das Ziel, sofort, so schnell wie möglich, ganz viel Geld damit zu verdienen. Und alles super glasklar, so schnell wie möglich auf die Schienen gebracht zu haben. Und dann vergessen die Leute immer, wie fühle ich mich denn dabei? Ne? Und dann ist, wenn wir es erreicht haben, ist es kein Erfolg mehr, sondern nur eine Form von Erleichterung. Und es ist aber nicht erfolgreich sein. Sondern erfolgreich sein bedeutet, hey, ich habe mir was vorgenommen und ich bin mir in jedem Moment bewusst, wie ich mich dabei fühle. Und dieser Prozess ist doch the journey, um den es geht. Weil natürlich, ich kann mich auch mit anderen Menschen vergleichen und sagen, ey, die haben das auch zum ersten Mal ausprobiert. Ich möchte es jetzt auch so machen wie die. Aber dann ist es anstrengend für mich. Ne? Weil ich
Ja.
versuche, das zu machen, wie die anderen das zu machen. Auch wenn ich selber zum ersten Mal mache. Und deswegen lege ich das auch bei jedem, also ich lege das jedem ans Herz. Guck nicht, wie die anderen das machen, auch wenn die das zum ersten Mal machen, sondern frag dich eher, was denken die eher dabei und wie fühlen die sich dabei? Es ist viel wichtiger.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube auch, wir hechten häufig so dem Ziel hinterher und vergessen dann, dass entscheidend ist, wie sich das so auf dem Weg anfühlt, ne? Und
Ja.
immer mal wieder so zwischenzuchecken und zu gucken, okay, warum mache ich das eigentlich? Ja, und manchmal, ich glaube, dass es auch total wichtig ist, dass es nicht erst irgendwie so einen Emotional Impact gibt. Ne? Wir haben immer vielleicht alle schon mal irgendwie eine Erfahrung gemacht oder wenn jemand anderes, nahestehender Mensch stirbt, so dieses, okay, wo plötzlich so diese Sinnlosigkeit hochkommt, also okay, was mache ich da eigentlich? Ich glaube nicht, dass wir so ein schlimmes Erlebnis haben müssen, um zwischendrin mal innezuhalten und sich zu fragen, okay, wir wissen alle, irgendwann ist es vorbei. Wie kann ich einfach die Zeit, die ich hier habe, nicht nur mit dem klassischen Erfolg, sondern eben, wie du gerade Erfolg beschrieben hast, wie fühle ich mich auf dem Weg? Mein Ziel ist tatsächlich, ich habe das vorher auch immer gedacht, Erfolg heißt für mich, ich muss Summe X verdienen. Erfolg heißt für mich, ich muss den Marathon in dieser Zeit laufen. Meistens Geld und Sport bei mir. finde das Muster. Naja, auf jeden Fall. Habe ich das irgendwann auch für mich mal so definiert? Nein, Erfolg ist einfach für mich, auch wenn ich abends im Bett liege und denke, Mann, das war so ein schöner Tag. So, ne? Ich fühle mich einfach total happy. Und dann habe ich vielleicht noch nicht das verdient, was ich gerne verdienen möchte. Vielleicht war ich auf den 10 Kilometern auch heute 3 Minuten langsamer, aber es spielt keine Rolle. Und das finde ich so wichtig. Ja. Mega. Jessica, mit Blick auf die Uhr, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, das Interview geht eine halbe Stunde, ist lächerlich. Es ging noch nie eine halbe Stunde.
Ja, wir können da
Vielleicht sollte
ewig
ich mal
drüber
das Ziel
sprechen.
anpassen. Ja, also tausend Dank, so viele Golden Nuggets hier drin. Alles, was du anbietest, du hast vorhin auch dein E-Book erwähnt und natürlich kann man auch mit dir zusammenarbeiten. Wir packen das alles in die Shownotes. Also bitte für alle, die zuhören, einfach in die Shownotes gucken, wenn ihr sagt, okay, das klingt echt super. Ich bräuchte da auch mal jemanden, der von außen drauf schaut. Das ist ja auch so wichtig. Deshalb gibt es ja auch Coaching und Mentoring, damit wir aus diesem eigenen Sandkasten rauskommen und sehen, was für ein wunderschöner Strand hinten dran liegt. Also schau dir die Shownotes. Letztes Abschlusswort ist deins. Werd los, was du noch loswerden möchtest.
Ja, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und hey, verbinde dich mit deinen Emotionen. Die sind Gold wert, weil sie dir immer sagen, was du gerade brauchst und dir auch tatsächlich die Antworten geben auf das, was du wirklich, wirklich möchtest im Leben. Hab Spaß, so viel es geht. Ja, und kontaktiere mich jederzeit und findest mich wirklich auf allen Kanälen.
Danke, Jessica. Ciao.
Danke dir. Ciao.